Wir sind der Münchner EHC. Der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, Stammtisch, Episode Nummer 88. Schnapszahl. Und das passt eigentlich ganz gut, denn ich glaube, nicht unbedingt Schnaps, aber auch die Basisessenz des Schnapses ist ein Grund, warum wir dieses Mal einen Tag später rauskommen als in den letzten Wochen. Gell, liebe Stammtischgemeinde Sebi und Egel?
Ja, mei.
Manchmal hat man Gründe zu feiern und
du musst die Feste feiern, wie sie fallen.
Ja. Ich habe vollstes Verständnis dafür. Wisst ihr auch, warum? Wir sind ja hier ein Stammtisch. Bei uns ist gutes hopfenhaltiges Kaltgetränk oder Getränke an sich, na, gute Laune. Da gehört aber auch meistens ein gut gebackenes Hähnel dazu. Und wenn ein frisch gerupfter Adler dazukommt, ja, dann muss man halt auch mal ein bisschen intensiver feiern, oder?
Ja, vor allem, weil ich glaube, ich war gefühlt alle 9 Spiele davor gegen Mannheim in der Olympia-Eishalle.
Und jedes Mal steht er dabei bei mir oben und jedes Mal schimpft er wie ein Rohrspatz.
Gar nicht.
Mit anderen Worten, Egel, du bist saumäßig froh, weil du den Sebi endlich mal nicht hast schimpfend ertragen müssen.
Ja, also das stimmt jetzt nicht vollständig über die ganzen 60 Minuten, aber es war nicht so schlimm wie sonst.
Es ist halt, worüber man schimpft. Also,
also er war viel besser gelaunt als die letzten.
Ja, manchmal darf man halt auch keine gute Feder am Adler lassen und da muss man halt gelegentlich mal auf gewisse Sachen hinweisen, lautstark, dass man sich gefälligst mal richtig anziehen soll, wo das Trikot sein soll, wie hässlich man rumläuft.
Die alte Bulli-Regel, verliert München das Anspiel, dann ist das Anspiel zu wiederholen.
Ja, das war ja wieder mal krass. Das war so offensichtlich ohne Grund, aber gut.
Also Flo, für dich.
Ja.
Sebi hat trotzdem geschimpft und das, obwohl 2 Sachen zusammengekommen sind. Erstens, das Spiel war eigentlich gut und zweitens, sein Special-Freund aus Mannheim war ja nicht mal am Eis.
Mhm. Also okay, also müssen wir uns jetzt also Sorgen um Sebi machen oder... Wie würdest du das einschätzen?
Nee. Der hat da so viel Übung. Alles gut.
Okay, gut. Man muss dazu ehrlicherweise aber auch sagen, es hatte natürlich auch den Grund, weil ursprünglich, muss man offen zugeben, war mal geplant, am Sonntagabend aufzunehmen, damit diese Folge Montag um Mitternacht schon erscheint. Das lag aber auch an einem speziellen Gast oder spezielle Umstände, die diesen Gast zu euch, nicht nur zu euch, sondern auch ans Bierauto noch getrieben haben. Und dann ist es halt gesellig geworden. Kann man das so zusammenfassen?
Das hast du sehr hübsch zusammengefasst.
Ja, da muss man noch ein bisschen warten nach dem Spiel, weil der muss ja noch ein bisschen arbeiten und fertig machen. Und dann hat sich das so ein bisschen in die Länge gezogen. Und dann haben wir halt noch ein bisschen gefeiert mit dem August und mit der Tina. Und dann, ja.
Wollt ihr uns auch verraten, wer es war?
Der junge Mann von Magenta hat sich mit unserem Bierauto getroffen, der Alex Kunz, und hat ein Interview mit Blindi geführt, aber wir konnten dann auch mit ihm sprechen.
Aber als Zweite natürlich.
Ja.
Liebe Grüße an dieser Stelle nach Wolfsburg zu Sven Grosche von 303 Overtime. Wie kann es eigentlich sein, dass er uns den Alex Kunz wegschnappt für seine Aufzeichnung, wenn er aber in München war und München gegen Mannheim kommentiert? Das finde ich eine Frechheit.
Wir wissen es nicht, aber damit das nächste Woche nicht vorkommt, dass der Sven uns den Gesprächsgast wegschnappt, schnappen wir einfach nächste Woche den Sven weg oder wir lassen uns weg, aber später.
Ja, also. Am Ende dieser Folge mehr. Aber dann machen wir doch Folgendes. Ihr habt ja mit dem Alex auch ein bisschen philosophiert und das Gute ist, in digitalen Zeiten kann man sich ja diese Inhalte auch zuschicken, nachträglich. Habt ihr ja gemacht und wollen wir doch einfach den Alex gleich mal zu Wort kommen lassen und zwar natürlich als erstes mal zum Spiel vom Sonntag.
Ja, erstmal hallo und ja, ich finde schon, das war ein verdienter Sieg für die Red Bulls gestern Abend. Das war ein intensives, gutes Eishockey und München war wirklich gut eingestellt. Die haben genau gewusst, wo sie die Adler kriegen. Erstmal in der eigenen Zone mit einem guten Vorcheck. Damit haben sie auch das zweite Drittel streckenweise dominiert und auch den fünften Treffer von Daryl Boyle geht auf dieses Vorcheck zurück. Und natürlich auch das Umschaltspiel, weil beim ersten und zweiten Treffer war das zweite, war ein toller Wechsel. Dann auch Yasin Elis bekommt diesen wunderbaren Pass von Daryl Boyle und ja, hat dann super verwertet diesen 1-0-Konter. War schon wieder viel Red Bull Hockey zu sehen wie vor der Corona-Zeit, finde ich. Man merkt schon, die Lineups spielen sich wieder in den Rhythmus, sind jetzt auch seit längerer Zeit so zusammen und die Jungs von Don Jackson haben, hab ich den Eindruck, und das hat mir auch Frankie Maurer danach im Interview vermittelt, dass sie da richtig Spaß am Hockey momentan haben. Was noch ein bisschen fehlt, aus meiner Sicht, das ist die ganz große Konzentration. Das Spiel kann nämlich im ersten Drittel, ihr habt es ja auch selbst gesehen, auch in die andere Seite gehen und auch die andere Seite, denn da gab es ordentlich Muscle für die Red Bulls. Lattenschuss von Wohlgemuth, der Pfosten, Rückhandschuss von Florian Elias und wer weiß, wie Mannheim sich dann auch verhalten hätte, wenn sie hier in Führung gegangen sind. Nach dem 1-0 hast du schon gemerkt, da gehen die Schultern wieder nach unten, läuft's momentan nicht, zum vierten Mal Mannheim im Rückstand gewesen. Ja, und immer wenn man den Eindruck hatte, dass die Adler da nochmal rankommen, wie dieses 2-1 von Larkin oder dann vielleicht noch das 4-2 von Karic, dann haben sie eine eiskalte Dusche kassiert, wie Anfang zweites Drittel mit dem ersten Schuss, gleich das 3-1, ein Tor, was sie natürlich nie kriegen dürfen, weil Eisenschmied da das Laufduell verliert gegen Street und Brückmann den durch die Hose kriegt, mehr oder weniger, hat man natürlich auch eine Mannheimer Mannschaft erwischt, die nicht ihren besten Tag hatte, gar keine Frage, aber letztlich nochmal unterm Strich war es ein verdienter Sieg, weil die Haltung insgesamt zu diesem Spitzenspiel aus Münchner Sicht eine bessere war.
Da war jetzt schon sehr, sehr viel dabei und ich würde einfach das Ganze einfach mal an euch weitergeben. Hat er recht, der Alex?
Also ich finde, er hat es so gut zusammengefasst, er könnte es fast beruflich machen.
Und wir den Podcast beenden.
Dem ist fast nichts hinzuzufügen.
Aber du sagst fast, also hast du was hinzuzufügen.
Ja. Also, nee, ich gebe ihm eigentlich in allen Punkten recht. Na klar, hat man im ersten Drittel auch ein bisschen Glück.
Was aber in Spitzenspielen eigentlich auch dazugehört, ne?
Also ganz ohne
geht's eigentlich nie. Ja, das muss ich ja am Ende auch erarbeiten. Und ich glaube, wir hatten gestern zum Beispiel auch den besseren Torhüter von den beiden. Kommen wir ja noch drauf.
Aber was halt auffällt, und da hat er völlig recht, das war gestern eine Kollektivleistung. Jeder einzelne Spieler, selbst die bei mir immer so ein bisschen in Kritik stehen, haben gestern einfach so ihre beste Leistung abgerufen und sind als Mannschaft aufgetreten. Und das, obwohl der eigentlich angestammte Kapitän nicht dabei war.
Wo man vielleicht ganz kurz an der Stelle einwerfen sollte, ich habe persönlich nach der Aktion von Patrick Hager da im Spiel in Augsburg, ich habe eigentlich damit gerechnet, ich habe damit gerechnet, dass es zwei Spiele werden, aber auf dem Papier hätte ich aber so grundsätzlich gesagt, für die Aktion hätte es auch mehr sein können.
Ja, also die Strafe ist völlig, ganz ehrlich, dass er gesperrt wird, ist völlig gerechtfertigt. Die Strafe müssen andere Herrschaften dann entscheiden. Ich glaube, er hätte sich auch bei mehr nicht beschweren dürfen. Also, der hat zu Recht gefehlt, aber trotzdem war es eine geschlossene Mannschaftsleistung und ich glaube, Philipp Gogula hat ihn tatsächlich ganz würdig vertreten.
Naja, Philipp Gogula hat eine astreine Weste als Captain, jetzt zwei Spiele, Captain, 6 Punkte.
Und auch noch gut gespielt, also gerade gestern. Ja. Und wenn ich ihn lobe, dann...
Im Nachhinein muss ich sagen, also ich habe mir jetzt noch mal ein bisschen durchgeschaut, was sonst so an Strafen ausgesprochen wurden in der Liga mit den zwei Spielen. Wenn man bei Hager mit dazu nimmt, dass er die große Strafe auch schon im Spiel bekommen hat, also mehr oder weniger 3 Spiele Sperre hatte, ist das wirklich komplett auf Linie. Also
sagen wir so, die Verhältnismäßigkeit im Blick auf die gesamte Saison und so, ja, die ist gegeben. Ob das halt grundsätzlich genug ist, da muss man dann drüber reden. Das ist eine andere
Geschichte. Für mich war es der Gipfel von dem, was wir seit Wochen sagen, dass Patrick Hager eine Zeit hatte, in der er gesammelt in jedem Spiel, dass es sich gehäuft hat, dass er die falschen Entscheidungen trifft auf dem Eis, was seinen Körpereinsatz anbelangt. Und das war halt für mich der Gipfel. Und da muss man halt jetzt schauen, dass man sagt, okay, jetzt hat er eine Woche, zwei Spiele bekommen, um drüber nachzudenken, was da passiert ist. Und vielleicht
ein Lerneffekt, meinst du?
Ja, dass irgendwie jetzt Klick macht und so, dass man da durch die Strafe vielleicht jetzt doch auch in eine gewisse Selbstreflexion kommt und dass er wieder zur alter Stärke zurückkommt. Also
ich habe einen Facebook-Kommentar gelesen nach der Sperre, wo ein Münchner Fan geschrieben hat, weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war. Der Vorteil ist, wenn Hager gesperrt ist, haben wir wenigstens keinen mehr, der kurz vor Schluss immer eine dumme Strafe zieht. Das war mit einem Augenzwinkern und lustig gemeint, aber tatsächlich ist ja da ein bisschen was dran. Und ja, ich hoffe auch, dass vielleicht die zwei Spiele ganz gut waren, um sich wieder ein bisschen zu sammeln. Und ja, also natürlich hilft er der Mannschaft, wenn er wieder dabei ist. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht diskutieren. Dass dir Patrick Hager, wie es der Siebi so schön sagt, der deutsche Kowalczuk immer weiterhilft. Vielleicht hat er tatsächlich mal zwei Spiele Auszeit gebraucht. Und ansonsten sehen wir ja auch gerade, dass wir ohnehin so ein bisschen in der Mannschaft auch an der einen oder anderen Position immer mal einen rausrotieren, damit er sich ausruhen kann. Ist doch alles super.
Alles super.
Also an der Kaderdecke brauchst dich jetzt im Moment, glaube ich, nicht beschweren, wenn es dann Abelshauser gegen Mannheim mal eben raussetzen kannst, damit er die Beine hochlegt.
An dieser Stelle möchte ich es übrigens nicht vergessen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir haben es vorhin gesagt, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und deswegen müssen wir einem ganz herzlich gratulieren zu einem Jubiläum. Und das ist Daryl Boyle. Er hat seine DEL-Punkte 150 und 151 erzielt. Und zwar mit der Vorlage auf das 2-0 von Yassin Elis. Das war bei Nummer 150, wo man sagt, Chapeau, Hut ab, muss man schon mal applaudieren. Und er hat sich nochmal selber belohnt mit seinem Tor zum 5-2. Das war dann DEL-Punkt 151. Also wir ziehen den Hut davor und...
Aber für uns, oder? Also 150 und 51 für uns.
Richtig, für München.
Nicht in seiner Karriere.
Richtig.
Weil er hat ja noch für andere unwichtigere Vereine auch gespielt, habe ich.
Ja, wenn man es genau nimmt, wir haben doch mal in unserer Historienfolge rausgefunden, dass es eigentlich nur die zweite Mannschaft von München ist.
Stimmt. Ja. Dann waren alle für uns quasi.
Ja.
Okay.
Also, wollten wir nicht erst später zum unterklassigen Eishockey kommen?
Also, kleiner Spoiler, ganz hinten an der Folge geht es ganz kurz um unterklassiges Eishockey, aber da eher zugetan.
Da kommen die Westvorstädtler nicht vor, keine Angst.
Genau. Also, 150. und 151. DEL-Punkt von Daryl Boyle für den EHC Red Bull München. Und das ist auch eine bemerkenswerte Bilanz, denn damit überholt er niemand Geringeres als Dominik Cahun.
Heißt, Dominik muss zurückkommen und es wieder gerade rücken.
Ja, also sagen wir mal so, die Türen nach München sind ja immer offen am Oberwiesenfeld, also für Dominik Cahun ist jede Tür geöffnet, also auch im SAP-Garten wird das dann so sein und laut Hörensagen, ja in Bern, da ist nicht alles Bernstein.
Oh, nein, sehr gut. Wohl nicht.
Gut. Aber die Lebensqualität soll toll sein.
Ja. Und das Einkommen soll ganz attraktiv sein, habe ich auch
gehört. Das ist super. Ja, aber das Spiel gibt so viel her. Lasst uns zum Spiel zurückkommen.
Ja, ja. Reden wir weiter. Also ich würde ganz gerne auch, was ich bemerkenswert fand, also einfach auch mal, was man das auch gefühlt nicht jeden Tag sieht in der deutschen Eishockey-Liga, dass sich Ben Street einfach sein Tor selber auflegt. Hau den Puck nach vorne, prallt von der Bande ab und hau ihn dann einfach rein.
Sind wir schon wieder bei Dominik Cahun, weil ich habe gestern spontan danach gesagt, das letzte Mal, dass ich so eine Nummer in München gesehen habe, war es Dominik Cahun.
Ja. Ist Cahun oder was?
Nein, aber ganz ehrlich. Es machen halt nicht so viele Spieler in der Liga, dass du da...
Ja, vor allem in Kombination mit dem Tunnler. Also, Du legst ihn dir selber vor, haust drauf und tunnelst auch noch den Goalie.
Ja, das war gut.
Ja, das war schön.
Sebi, schön. Was willst du uns sagen?
Ja, du möchtest auf irgendwas rauskommen.
Hat irgendwas begeistert?
Was hat uns denn nicht begeistert gestern? Es hat uns begeistert, dass so viele Scouts in der Halle waren und die auch viel gesehen haben.
Und, also laut Infos von Egel war es ja ein Scout aus Colorado.
Ja, den habe ich zumindest gesehen, auch wenn er immer versucht hat, so ein bisschen sein Teamlogo zu überdecken. Aber er ist ganz wichtig mit Klemmbrett und ganz aufgeregt war er. Aber hat er wirklich so viel gesehen? Hat zum Beispiel der Lutz gestern überhaupt so viel Eiszeit gehabt?
Laut anderen Informationen waren es 4 bis 5 insgesamt, die sich im Stand.
Also Julian Lutz hatte 3:27 Eiszeit.
Also dafür hat es sich dann nicht gelohnt. Ne?
Ein Maxi Schuber hatte eine Eiszeit von 14:27.
Ja, und von dem darf er mal schön die Pfoten lassen.
Das ist der nächste Punkt, über den der Egel reden möchte. Ne? Waren einige Scouts da, sie haben geguckt und wir haben einen Spieler, von dem sie laut Egel die Finger lassen sollen. Egal, was los ist oder wie viele es waren.
Ja, eigentlich können sie von all unseren Spielern die Finger lassen. Können gerne ein paar aus Mannheim scouten, aber bleibt's mal weg von uns. Aber Maxi Huber, also ganz ehrlich, der Kerl ist 19 Jahre alt, schnappt sich hinter oder neben dem eigenen Tor den Puck, läuft zentral vor dem eigenen Tor durch, 2 Mannheimer Gegenspieler durch, hat den dritten noch im Schlepptau. Ich meine, das Ego muss man mit 19 haben.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich
beeindruckt Maxi Huber. Dass der nicht über seine Eier stolpert, das ist halt wirklich Wahnsinn.
Also, und der ist halt auch gut. Wie hast du es gestern formuliert, Sevi? Man merkt nicht, dass der 19 ist.
Ja, genau. Du meinst, das ist nicht nur irgendein Verteidiger in der deutschen Eishockey-Liga, sondern du meinst, das ist ein gestandener Top-Verteidiger aus dieser Liga und der ist halt 19. Und das ist halt einfach, das ist heftig. Also, das ist...
Was ich ja beeindruckend finde, ist sein Körperbau mit 19. Ja. Das ist ja auch noch so eine Geschichte. Der ist ja jetzt schon ein laufender Schrank. Ja. Also ein wendiger laufender Schrank.
Ja, also ich hoffe, der wird noch ein paar Jahre hier sein, weil also für mich ist der eigentlich jetzt schon die Entdeckung der Saison jetzt bei uns.
Ja, dafür war er zu lange in der Akademie und hat da schon, also das ist, um hier eine Entdeckung zu sein.
Ja, aber
also man wusste ja eigentlich schon, was da kommt.
Weißt du, dass er gleich so einschlägt und gleich so zu den Top-Stammverteidigern des Teams gehört. Hätte ich nicht erwartet.
Nicht so krass, aber dass er eine gute Rolle spielt, das hat man aus der Vergangenheit schon gehört. Und wenn du dir halt jetzt anschaust, wenn er halt lernen kann von Leuten wie Konrad Abelshauser, Daryl Boyle, Seidenberg auch hin. Also ich meine, er hat ja jetzt auch zum eh schon Guten, hat er ja mega Nebenleute, die ihm wirklich alles beibringen. Ja, also das ist es ist der Wahnsinn.
Und jetzt mache ich mir Sorgen um den Sebi.
Warum?
Ja, weil du schwärmst wie nochmal was. Normalerweise grantelst du hast ja dem Gilbert mittlerweile so den Grantler-Rang abgelaufen.
Eigentlich. Ja, ach, es gibt immer wieder ein paar Sachen zum Granteln, aber doch, man muss ein schönes Wochenende, einfach mal ein schönes Wochenende irgendwo mitnehmen und dann schimpft man halt über die hässlichen Trikots der Gegner, dann schimpft man über hässliche Frisuren, dann beschimpft man innerlich wie leise äußerlich gewisse Teamoffizielle von Gegnern, die einen nicht hören können, weil sie auf der anderen Seite des Stadions irgendwo an der Bank stehen. Und
zwar regungslos.
Ja.
Ach, soll man gleich mal in die Richtung gehen? Ja, ach, komm, mal, weiß ich nicht. Mach mal eine kurze Exkursion, weil wir das Spiel ja so großartig gefunden haben. Ich sag mal so, es gab eine Person, die hat es nicht so ganz großartig gefunden. Und ich empfehle wirklich jedem grundsätzlich, wenn München gegen Mannheim spielt, sich die Pressekonferenzen anzugucken. Irgendwas passiert da immer, was bemerkenswert ist. Und ich sage mal so, das war jetzt am Sonntag, also selten so eine ausführliche Analyse von Pavel Groß zu einem Spiel seiner Mannschaft gegen München gehört.
Ja, das stimmt. Ich dachte, der hört gerade mal auf zu sprechen.
Also wer es nicht gesehen hat, bitte einmal einfach mal, ist aufrufbar auf den auf Facebook und YouTube, auf den beiden Kanälen des EHZ Red Bull München. Letztendlich hat Pavel Groß nur gesagt, dass er den Münchnern zum verdienten 3-Punkte-Gewinn gratuliert. Sie waren über 60 Minuten die bessere Mannschaft. Das war's.
Ja, klar. Ich meine, was will er denn auch großartig sein, wenn der Plan nicht aufgeht? Ohne Plachter hast du halt 3 Powerplays weniger im Spiel.
Ja.
Und der Plan, um das jetzt mal nett zu formulieren. Och, nee, war schön. Da vielleicht die Kritik, da hätte ich mir schon aus der Nordkurve so ein kleines Pavel, wir hören nichts.
Ja. Tatsächlich war die Kurve gestern auch, was ich ja im Prinzip gut finde, mehr damit beschäftigt, die eigene Mannschaft zu unterstützen und zu feiern, als sich mit dem Gegner zu beschäftigen.
Finde ich tatsächlich auch mal gut.
Der übrigens auch nichts hergegeben hat. Also es waren ja viele Mannheimer da und wir wissen, die Adler-Fans sind in München, wenn sie mit vielen da sind, auch immer relativ lautstark.
Ach, Gerüchte.
Gestern war da, und das kann man auch bei Ihnen selbst im Forum nachlesen, also es ist ganz objektiv gesehen, war da wenig Stimmung in der Hütte.
Da muss man natürlich vielleicht auch ein bisschen ausholen. Ne? Also vielleicht nochmal ganz kurz zu Pavel Groß-Egel. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass dir vor allem aufgefallen ist, dass es auf der Bank der Adler sehr ruhig zugegangen ist.
Ja, wer Pavel Groß kennt, der weiß doch. Irgendwann im Lauf des Spiels fängt er an, mit dem Schiedsrichter irgendwas auszudiskutieren. Oder schreit irgendwie aufgeregt umeinander. Oder ja, irgendeine Action ist ja sehr oft gerade bei Spitzenspielen und bei engen Spielen auf der Adlerbank zu sehen. Und der stand da gestern und unser Platz ist ja nun wirklich genau gegenüber Gästebank. Und da war nichts. Also es war so, ich nehme das jetzt mal zur Kenntnis, boah. Und dann auch nach dem Spiel, da war die Mannschaft dann schon drin, da saß er dann noch mit seinem Co. auf der Bank eine ganze Zeit lang. Und dann ist er da ja zum Interview gegangen bei Magenta. Und ich finde, auch da war das nicht der typische Pavel.
Wenn man mal so ein bisschen die sozialen Netzwerke und die Reaktionen aus der Adler-Fanszene sich so anliest, weil anhören ist selten möglich, da ist schon ein bisschen Gegenwind da. Ne? Also man muss jetzt auch mal sagen, für Mannheim war das ein ernüchterndes Wochenende, ist glaube ich noch ein bisschen zu kurz gefasst. Ne? Also zu Hause 0-4 gegen Berlin, dann 2-5 jetzt in München gegen die zwei Hauptkontrahenten, wenn wir jetzt mal Wolfsburg ausklammern, die man einfach nicht unterschätzen darf, auch in dieser Saison wieder nicht. Auch da reden wir nachher im Schlussakkord nochmal ganz kurz drüber. Ist das ein ernüchterndes Wochenende gewesen? Und the trend is not the Adler-Friend gerade, wenn wir uns mal so auf die Formtabelle einen kleinen Blick werfen. Aus den letzten 10 gespielten Partien der DEL, da thront München auf Platz 1 mit 24 Zählern aus 10 Spielen. Das ist ein Ausrufezeichen, auf Rang 2 Berlin mit 22. Und dann guckt man und die Adler sind auf Rang 7. Die haben nämlich nur 14 Punkte geholt aus den letzten 10 Spielen.
Ja, und wenn du das ins Verhältnis setzt, dass Bietigheim auf Rang 5 ist mit 17 Punkten. Ja, und das, also wir ja auch, und wir wissen auch, die Adler ja selbst, auch wenn es vielleicht die Offiziellen nicht laut gesagt haben, aber alle haben ja vor der Saison gesagt, das ist vielleicht der beste Kader, den es in der DEL-Geschichte je gab, den die da in Mannheim haben. Und sie haben nochmal nachverpflichtet. Und also klar sind die ganz, ganz, ganz deutlich hinter ihrem eigenen Anspruch. Und ich finde nicht nur tabellarisch, sondern auch von dem, was sie im Moment so auf dem Eis einfach anbieten.
Und das vor allem jetzt so Richtung Endspurt der Hauptrunde im Kampf auch um die Champions League Plätze, das dürfen wir nicht vergessen. Also in Mannheim brennt so ein bisschen der Baum und wir haben die Thematik um Pavel Groß und um Kontroversen der heutigen Zeit haben wir in unseren Folgen nicht großartig besprochen. Das sind andere Podcast-Formate, die sich da ein bisschen mehr darüber damit beschäftigt haben. Aber es wirkt ja schon so, als wäre langsam aber sich das Tischtuch zerschnitten. Eine Liebesbeziehung zwischen Adler Mannheim und Umfeld ist es nicht mehr. Und es gibt durchaus Stimmen, die sagen, können wir das bitte so schnell wie möglich beenden. Also ich sage mal so, mein Bauchgefühl sagt auch, nach der Saison wird der Schluss sein. Es gibt nicht wenige mittlerweile, ist zumindest mein Eindruck, die sagen, das sollte vielleicht vor Saisonende noch passieren.
Das glaube ich, also daran glaube ich nicht. Also ich habe es auch gelesen, es gibt da einige, die sagen, am besten noch vor den Playoffs einfach den Cut ziehen. Ich glaube es aber nicht.
Ich glaube, dass das jetzt einfach zu kurz ist, weil du hast auch keinen so freien Co-Trainer. Der hängt ja auch an Pavel. Also das ist ja auch so eine langgewachsene Geschichte, wo du in anderen Mannschaften sagst, okay, da macht's halt der Co-Trainer, der vielleicht schon länger da ist oder der da einen anderen Bezug zum Team hat. Aber
Jetzt mal in den Raum gestellt. Ich glaube, mit wem haben wir das diskutiert? Habe ich das mit dir diskutiert? Am Freitag, glaube ich, war es, Sevi. Ist Pavel Groß nicht vielleicht dann auch so ein bisschen am Ende so overrated? Weil er hat mit Wolfsburg mit geringen Mitteln hat er gute Arbeit geleistet, war gegen uns zweimal im Finale. Aber Wolfsburg war auch mit Pep Cortina letztes Jahr im Finale leistet auch dieses Jahr gute Arbeit. Und in Mannheim hat er halt einen Titel geholt.
That's it. Ich glaube es nicht. Ich glaube trotzdem, dass er ein guter Trainer ist, wenn er die richtige Mannschaft für seinen Stil hat. Es gibt beim Eishockey ein paar wenigere Vergleiche. Der bekanntere, da gehe ich jetzt, glaube ich, wieder zum Fußball rüber, ist Felix Magath. Ich denke, wenn der die richtige Mannschaft hat, die mit seinem Trainingsstil klarkommt und die dann gut eingestellt ist, dann ist das eine gute Mannschaft mit einem guten Trainer.
Gut, da werden Sie jetzt bei Hertha schwitzen bei der Aussage.
Ja, naja, ich meine, der wird die halt jetzt erstmal wieder auf Linie bringen wollen. Also, aber der hat es ja auch schon öfters gezeigt, dass es gut kann und ist aber gleichzeitig auch eine Person, wo du sagst, muss das jetzt unbedingt unser Trainer sein? Und ich meine, Pavel Groß hat die Meisterschaft mit den Mannheimern geholt, die wollten sie unbedingt haben damals. Gut, auf der anderen Seite war der heftigste Gegner stark dezimiert und hat auf die ersten zwei Reihen verzichtet und ja, aber ich meine, er hat die Meisterschaft geholt. Er hat es auch mit Wolfsburg so weit gebracht, wobei man da sagen kann, Wolfsburg hat es danach auch immer weit gebracht, jetzt auch ohne Pavel Groß. Ob das nicht doch eher die Verdienste von Charlie Flick auf waren, muss man da ja. Und ansonsten, na, großer Spieler, großer Trainer, ich weiß es nicht. Ich denke, dass seine Art und Weise zu trainieren veraltet ist oder den Trainer zu geben, so wie er sich darstellt und nach außen geht, ist das eine Art und Weise, die nicht mehr modern ist oder die im aktuellen Eishockey nicht mehr gut ankommt. Wahrscheinlich auch nicht bei den Spielern.
Das Gute ist am Ende, ist nicht unser Problem und wird's, da bin ich mir ziemlich sicher, auch nie werden.
So ist es. Und wir müssen einfach auch nochmal sagen, warum die Laune auch einfach so gut ist. Der EHC Red Bull München hat momentan einen Lauf. Das hatten wir hatten das wenig zu hoffen gewagt. Diese zwei Corona-Pausen haben halt einfach einen ordentlichen Cut reingehauen. Jetzt ist es so, dass der EHC Red Bull München eigentlich pünktlich Richtung, in Anführungszeichen, Saisonfinale in Fahrt kommt. Das schaut gut aus. Und wir dürfen halt einfach auch nicht vergessen, in der DEL hatte München bis dato, bis zu dem Spiel am Sonntag, 9 Heimpleiten in Folge gegen Mannheim. Der letzte Heimsieg datiert in der DEL vom 6.4.2018. Das war also im Vorfeld der Meisterschaft 2018. Und für Pavel Groß war es die erste Niederlage als Adler-Coach in München. Das ist einfach auch ein Ausrufezeichen. Und man darf auch nicht vergessen, zuletzt gab es 7 Pleiten in Folge gegen die Adler. Also das ist ein Befreiungsschlag jetzt erstmal gewesen und der tut einfach gut. Und deswegen nochmal, seht es uns nach, dass da vielleicht direkt nach dem Spiel nicht wie ursprünglich geplant die Aufzeichnung dieser Packmas Podcast Folge 88 möglich gewesen ist. So viel Freude darf dann auch mal sein. Bevor wir jetzt zum Adler Podcast 2 werden, das möchte ich nämlich nicht, wir sollten nochmal zurückkommen. Wir müssen nämlich über eine Person nochmal reden. Und über die haben wir in den letzten Wochen regelmäßig gesprochen. Und natürlich musste auch Alex Kunz über diese eine Person sprechen. Und deswegen
über hören Julian wir doch mal. Lutz.
Ja, nein, über den haben wir ja, ja, über den haben wir auch gesprochen. Über
aber Flete, nein, haben wir nicht. Also Lutz wollte ich sagen, das wollte ich, weil wir haben doch Folge 88. Da darf man doch mal ganz kurz noch mal Julian Lutz auch noch mal extra erwähnen und weil viele gesagt haben, okay, er zeigt nicht, was er oder er hat noch nicht so viel Zeit gehabt zu zeigen, was er kann, fand ich schon im Spiel. Also nach dem Spiel hat man erst gemerkt, da hat sich das auch verfestigt für mich noch ein bisschen, als er die Humba anstimmen durfte, unten auf dem Eis. Das war genau Julian Lutz. Der scheißt sich nichts, der geht dahin, der weiß, dass er es kann, der geht da mit einem Selbstbewusstsein hin, haut einen kurzen Fehler rein, egal, und feiert dann trotzdem mit allen anderen. Und das ist super. Also ich wollte es noch reinschieben, bevor du hier im Skript weiter...
Jetzt tust du so, als hätten wir ein Skript. Nein, aber gut, letztendlich passt die Überleitung trotzdem, weil Julian Lutz hat die Humba angestimmt. Jemand anderes hat ein anderes Kunststück gezeigt. Und jetzt lassen wir Alex Kunz zu Wort kommen.
Ja, Henrik Haukeland, Gewinn für die Deutsche Eishockey-Liga, finde ich. Auch wenn er da gestern gegen Thomas Larkin, da hat er nicht gut ausgesehen. Also den Schuss an den Schoner bekommt, willst du natürlich als Torwart nie haben. Aber was schon auffällt, ist, dass er seinen Job ganz, ganz unaufgeregt, ganz, ganz, ganz ruhig macht. Gefällt mir gut. Hat natürlich auch die Erfahrung, viermal WM gespielt, einmal Olympia. Das merkst du so einem natürlich an. Über 50 Mal international und wo er auch herkommt, aus Ferjestad. Da hat er natürlich ein sehr gutes Coaching. Das merkt man, die Goalies, die da in Skandinavien groß rauskommen und gut sind, die sind eben sehr, sehr stabil, sehr, sehr ruhig, aber dann explosiv im richtigen Moment. Gefällt mir gut. Und was gar nicht so zu unterschätzen ist, der tut auch dem Danny aus den Birken gut, weil Danny auch merkt, ja, da hat er einen auf einem Level, auf einem großen Level, als Backup oder auch nicht Backup, als Konkurrent und ob es jetzt bewusst ist oder unterbewusst, glaube ich schon. Danny hat sich da jetzt auch die letzten Wochen, wie ich finde, auch gesteigert.
Das kann man, glaube ich, ganz genauso stehen lassen. Letztendlich bestätigt Alex den Eindruck auch, den wir über die letzten Wochen gewonnen haben. Wir haben eine Win-Win-Situation im Tor.
Ja, endlich mal wieder. Also ich glaube, dass Thema Torwartsorgen können wir in München tatsächlich zunächst mal abhaken. Auch schon für die nächste Saison und von daher ein Punkt, der einen ruhiger schlafen lässt, finde ich.
Und man muss sagen, endlich konnte Henrik Haukeland sein Kunststückchen zeigen.
Ja, sehr schön.
Ja,
wirklich sehr schön.
Leider sind viel zu viele einfach rausgegangen schon dann zum Feiern, fand ich echt schade. Also die das nicht Schläge auf der Nasenspitze, ist halt einfach...
Ja, das ist halt auch mal was anderes. Und Henrik Haukeland hat auch im Interview mit der Abendzeitung ganz offen gesagt, tanzen kann er nicht. Er ist eher derjenige, der an der Bar steht.
Dann hoffe ich mal, dass wir mit ihm noch einen Grund haben zu feiern an der Bar.
Erstens das und zweitens möchte ich noch andere Sachen sehen, die Henrik Haukeland auf der Nase balanciert. Ja. Könnte ein bisschen schwieriger sein, zugegeben, aber man wächst ja an seinen Aufgaben.
Eben.
Mhm. Ja. Sonst noch was zu Hawkey, the Magician, sage ich jetzt mal.
Ich glaube, sonst haben wir hinreichend über ihn gesprochen. Und,
ja. Aber ja, es ist wirklich so, denke ich auch, das haben wir auch angesprochen, aus den Birken hatte seine besten Saisons immer dann, wenn er einen starken, wenn er einen zweiten starken Torhüter bei sich hatte, das ihn herausfordert und pusht und so wie man Haukeland jetzt feiert. Also nach der Olympiapause hat auch Danny aus den Birken kein schlechtes Spiel mehr gemacht, ein Shutout. Also bei aller Feierei, die man jetzt zu Recht mit Haukeland macht, weil er wirklich einen guten Eindruck macht oder mal ein bisschen eine andere Art Torhüter ist, Danny aus den Birken macht auch einen sehr guten Job.
Absolut, er schaut ganz gut aus. Ja. Wenn wir mal noch vorausblicken auf die nächsten Spiele beim EHC Red Bull München. Ja, wenn diese Folge rauskommt, am heutigen Abend ist gleich das nächste Heimspiel, dann geht es nämlich gegen den EHC Ingolstadt. Die sind ja auch, die haben ein bisschen Puffer eingebüßt, muss man sagen. Blicken wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf. Dann geht's für München am Mittwoch nach Straubingen, dann am Freitag nach Köln, am Sonntag nach Wolfsburg. Dickes Programm, also der März ist wirklich eine Hetzerei. Auch darauf kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Aber lasst uns mal die Lage der Liga noch mal ein bisschen begutachten. Ich glaube, das macht durchaus Sinn. München endlich wieder auf einem Champions-League-Rang. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, neben den, dem wankelmütigen EHC-Umfeld, dem Münchner Eishockey-Kosmos, der ja eigentlich schon sagt, wir werden dieses Jahr gar keine Playoffs spielen, wenn es ein paar Spiele nicht läuft. Ich habe mir ehrlicherweise auch schon ein bisschen Gedanken gemacht, ob es denn für die Hauptrundenquali für die Champions League reichen wird, ne? Ob man wirklich nochmal an die Top 3 ranschmeckt. Der Lauf jetzt hat mich eines Besseren belehrt, Gott sei Dank. München wieder auf Platz 3, also bitte aus den Top 3 jetzt nicht mehr rausfallen. Ich hätte gern dieses Königsklassenticket sicher vor den Playoffs. Mannheim momentan auf dem absteigenden Ast, aber müssen wir auch wissen, die können sie auch wieder fangen. Was mich immer noch beeindruckt, ist die Souveränität der Eisbären Berlin und einfach auch die Konstanz bei den Grizzlies Wolfsburg. Das muss man einfach vielleicht auch mal ganz deutlich so festhalten. Ich bin gespannt, wie es da die nächsten Wochen weitergeht. Über den Tabellenkeller, ja, ich glaube, das wird noch richtig lustig da unten. Dass es die Kölner Haie erwischt, glaube ich jetzt ehrlicherweise nicht. Ich glaube aber ehrlicherweise auch nicht, dass es unbedingt Bietigheim erwischt.
Na, Bietigheim glaube ich auch gar keinen Fall.
Also da bin ich jetzt mittlerweile so weit, dass ich sage, die bleiben drin.
Schwenningen, Krefeld, ja, vielleicht Iserlohn, wobei ich finde, dass Iserlohn von den, also für mich vom Kader her eigentlich die stärkste Mannschaft hat von den drei. Ja, ich glaube, dass Krefeld
ist auch noch nicht durch.
Krefeld und Schwenningen werden es vielleicht miteinander ausmachen und Iserlohn steigt schon deswegen nicht ab, weil die am letzten Spieltag in München spielen und wird es bestimmt wieder irgendwie versaubeuteln, im Zweifel.
Apropos Iserlohn und Folge 88, Chemie, du geile Sau. Grüße an unseren Aufstiegsgaranten damals aus der zweiten Liga, Martin Schimanski.
Beste Grüße.
Ja. Kommt zu uns, ihr kriegt die 3 Punkte.
Schau, der Sebi hat sich gegeben. Also dann.
Ich bin mir da schon wieder ganz sicher.
Krefeld oder Schwenningen.
Ja, Gilbert, unter uns Klosterschwestern. Wir beide sind große Freunde vom Lawnmower 4.0 von Manscaped, dem besten wasserdichten Intimrasierer aller Zeiten, oder?
Auf jeden Fall.
Aber was man natürlich sagen muss, das ist Trockenrasur. Wenn ich dir jetzt sage, dass es etwas Neues für die intime Nassrasur gibt.
Dann möchte ich jetzt schon mal mehr wissen, weil wir kennen nur die Trockenrasur.
Ganz genau. Nämlich ganz neu im Sortiment von Manscaped ist das Ultra Smooth Package. Das beinhaltet ein sanftes Peeling für den Intimbereich, den Crop Exfoliator. Damit bereitet man quasi die Haut so ein bisschen drauf vor auf die Rasur. Dann gibt's das Crop Gel, ein transparentes Rasiergel. Ne? Das ist dann die Vorbereitung auf das Prozedere. Und ganz neu mit dabei ist The Crop Shaver. Das ist der Nassrasierer für den Intimbereich. Der wurde speziell eben für die Leistengegend entwickelt. Er verfügt über 3 Präzisionsklingen mit extra breitem Gleitstreifen und einem schwenkbaren Kopf. Das heißt, du kommst wirklich an alle Stellen richtig gut hin. Also das ist mal wieder High Class von Manscaped.
Hört sich auf jeden Fall gut an, aber jetzt hast du 3 Sachen aufgezählt, aber so wie ich unsere Freunde kenne bei Manscaped, kann das nicht alles gewesen sein.
Natürlich nicht. Ne? Also ihr bekommt noch 6 Ersatzklingen dazu, kostenfrei mitgeliefert und ein passendes Aufbewahrungsetui für den Rasierer. Dementsprechend hast du vollkommen recht, so ein Package muss abgerundet werden.
Das haben sie mal wieder geschafft. Da müssen wir gleich mal schauen, was das im Onlineshop kostet, aber ich bin mir sicher, dass unser Code da auch gelten wird, oder?
Natürlich gilt der Packmas 21, ist der Code im Manscaped Shop. Damit spart ihr 20%, bekommt auch noch versandkostenfreien Einkauf. Und was mir an der Stelle noch wichtig ist zu sagen, alle Produkte sind vegan, also komplett pflanzlich. Es gab keine Tierversuche dabei und alle Produkte sind auch sulfatfrei.
Da sind wir ganz besonders stolz drauf, so einen Partner zu haben, der sich ja nicht nur um das Thema Hodenkrebs ja auch kümmert, sondern eben auch da up-to-date ist, was die Lage, sage ich mal, auf dem Planeten angeht.
Genau so ist es. Also, Pac-Man 21, klickt euch rein, spart und gönnt euch dieses Performance-Upgrade von Manscaped.
Nein, Augsburg ist nicht durch und wie gesagt, wenn es Iserlohn blöd läuft, dann es ist spannend. Aber anscheinend hat die Mannschaft ja echt auf den Egel gehört, dass der zum großen Halali geblasen hat nach der Olympiapause und gesagt hat, von wegen, jetzt schmeißen wir mal alles zur Seite und jetzt fangen wir nochmal neu an und jetzt spielen wir nochmal durch. Und weil zur Olympiapause, ganz ehrlich, da waren in Gedanken eigentlich nicht nur die direkte Champions Hockey League Qualifikation nicht ganz so nah dran, sondern da haben wir uns drüber unterhalten, wie weit ist denn jetzt bitte Platz 7 eigentlich noch weg vom Punkteschnitt, wenn wir ganz ehrlich sind, bei aller Euphorie. An dem Punkt waren wir wirklich auch schon.
Ja, waren wir. Und ganz interessant, an dem Punkt ist ehrlicherweise in ein bisschen anderer Form gerade der EHC Ingolstadt. Man darf nicht vergessen, die haben jetzt am Sonntag mit dem 4:1 gegen Iserlohn den ersten Sieg nach 6 Pleiten in Folge eingefahren. Und da ist einfach der Puffer, der auf Platz 7 war, also der Puffer auf die Pre-Playoff-Plätze, der ist, der ist fast futsch. Na, also deswegen, also erstmal Ingolstadt nicht unterschätzen, aber bei denen geht es jetzt auch nicht gerade super. Also da tut sich, glaube ich, noch einiges. Diese Liga schiebt sie noch ein bisschen zusammen. Querelen hin, Querelen her wegen nicht gespielter Spiele und schieß mich tot, kommen wir gleich noch drauf. Aber zur Lage der Liga hat natürlich, beziehungsweise zum Kampf der Top 4 hat auch Alex Kunz nochmal eine Meinung. Und natürlich wollen wir auch die nochmal hören.
Ja, der Kampf um die Top 4, ich glaube Platz 1 ist weg, den haben die Eisbären, sind da wirklich sehr, sehr stabil, trotz der vielen Corona-Ausfälle dann auch mit Nöbers und Pföderl und Alice und so weiter und so fort. Also da fehlt schon viel Kreativität und Potenzial und Scoring-Touch und trotzdem gewinnen sie in Mannheim 4-0 und dann auch in Schwenningen ein knappes Spiel. Und die werden ihre Punkte machen und am Ende ganz, ganz oben stehen. Aber Platz 2 bis Platz 4, das wird eine heiße Nummer. Das wird ein enges Höschen, wie man so schön sagt. Wolfsburg gibt auch nicht viel her im Moment, auch wenn sie nicht überragend Eishockey spielen. Ich habe die in Schwenningen gesehen. Das war ein Arbeitssieg. Letztlich auch ein bisschen Glück dabei. Aber Mike Stewart, der Wolfsburger Coach, hat mir hinterher gesagt, geht eigentlich nicht mehr darum, in dieser Saisonphase jetzt Spiele schön zu gewinnen, sondern du musst die Punkte holen für die Platzierung. Und die Punkte holen sie momentan. Und von daher sind sie da auf einem guten Weg, eine Top-3-Mannschaft zu werden. Ich glaube allerdings noch, dass die Red Bulls mit dem Lauf, den sie momentan haben, wie stabil sie punkten, die Grizzlies noch abfangen könnten, je nachdem, was da noch dazwischen kommt oder auch nicht mehr dazwischen kommt. Vom Spielerischen her scheinen wir die Red Bulls momentan ein bisschen besser zu sein, ein bisschen stabiler zu sein. Wolfsburg auf der anderen Seite haben nicht mehr so viele Spiele. Die Red Bulls müssen da zweimal noch aufholen und eben auch 5 Punkte auf Wolfsburg. Das ist sicher eine Herausforderung, gar keine Frage. Mannheim momentan, habt ihr selber gesehen, muss ein bisschen abreißen lassen aktuell. Und da steckt auch wirklich so ein bisschen der Wurm drin. Zumindest war das an dem letzten Wochenende so, 0-Punkte-Wochenende davor, ja auch zweimal gegen Ingolstadt zurückgelegen. Da allerdings dann nochmal Moral gezeigt. Ja. Also es sind so ein bisschen zwei Gesichter der Adler. Aber so ganz herausragend ist das nicht. Aber wer weiß, es kann im Eishockey auch manchmal schnell gehen, das wisst ihr selbst. Und vielleicht braucht es so eine Initialzündung. Oder eben mal diesen Arschtritt in diesem Topspielwochenende, den die Adler bekommen haben, dass man sich da jetzt neu formiert und dann allen zeigt. Wobei viele Ausrutscher dürfen sich die Adler nicht mehr erlauben, weil Konkurrenz klopft. In dem Fall in Person von den Straubing Tigers, die sind nicht so weit weg. Klar, die haben ein Spiel mehr und 3 Punkte weniger. Aber sowas ist ganz schnell mal futsch und so stabil, wie Straubing sich momentan präsentiert. Ja. Bin ich sehr gespannt, wer am Ende 4 und 5 wird, Ingolstadt. Ja, sie brauchen noch eine Serie oder bräuchten eine Serie, um da mitmischen zu können. Aber ich denke, Eisbären 1, dann ganz eng, Platz 2 Red Bulls und die Grizzlies und die Adler Mannheim, die sehe ich aktuell trotz der Schwächephase auf Platz 4 aktuell mit noch einem kleinen Fragezeichen. Aber ja, so dürfte es in etwa gehen. Aber ja, es ist noch viel Eishockey zu spielen, da kann noch brutal viel passieren. Und ja, sind wir mal gespannt mit den vielen englischen Wochen, wer wo letztlich rauskommt.
Englische Wochen kommt aus dem Fußball. Ich habe irgendwo gelesen, warum nicht mal kanadische Wochen das Ganze nennen.
Guter Punkt.
Auch nicht schlecht. Ah. Muss er jetzt die Straublinger ansprechen?
Hilft
die ja haben wir verdrängt.
Die haben wir verdrängt, ja. Aber da ist durchaus auch noch was dran.
Das ist übrigens das Gefährliche, wenn man die nicht auf dem Schirm hat, dann schleichen die sich so hundsgemein von hinten an. Und glaub mir, Mittwochabend werden sie wieder sehr präsent sein, Sebi.
Die werden sehr präsent sein.
Ja.
Werden sie.
In Straubing, da darf der Hager wieder spielen, oder?
Ja. Ja, der darf auch morgen schon wieder spielen.
Hui, hui. Spannende Geschichte auf jeden Fall. Damit haben wir die Lage der Liga und dann lass uns bitte noch einmal zurückkommen ans Oberwiesenfeld. Beziehungsweise, nein, wir schauen noch mal ganz kurz auf eine Geschichte, die in den Eishockey-News heute zu lesen gewesen ist am Montag. Und zwar nach Infos der Eishockey-News erwägt die Deutsche Eishockey-Liga die Hauptrunde noch einmal zu verlängern, um möglichst viele Spiele noch mal nachholen zu können. Es werden nicht mehr alle nachgeholt werden können, das ist nicht möglich, aber man ist zumindest mal überlegen, ob es nicht vielleicht doch geht, damit man das Ganze noch ein bisschen sportlich integerer hinkriegt. Problem nur, das würde nur noch funktionieren, indem man das Playoff-Format umstellt von Best of 5 wieder zurück auf Best of 3. Und natürlich ist davon auszugehen, dass sowohl der Namenspartner Penny als auch die TV-Sender, in dem Fall Magenta Sport und Servus TV, nicht so begeistert drüber werden, wenn die heißeste Eishockeyzeit des Jahres verkürzt wird.
Ja, ich glaube, der eine oder andere Fan hätte auch was dagegen.
Du sprichst von dir.
Dann sollen es halt Playdowns spielen. Also.
Bitte?
Sorry. Ich habe den Ekel. Dann soll es halt Playdowns spielen. Wenn es halt nur um den, es geht doch eigentlich nur noch wirklich um den Absteiger in der Geschichte, der wirklich interessant ist und der vielleicht so ein bisschen und ja, manche werfen gewissen Teams vor, dass sie viele Spiele ausfallen lassen, damit der Punkteschnitt nicht noch schlechter ist oder wird und letztes Jahr hat man es in den Playoffs gesehen, da war es dann Iserlohn, die halt, huch, wenn man nicht mehr spielt, ist man glücklich in den Playoffs drin. Jetzt ist halt die Frage, wie gut ist die Augsburger Mannschaft drauf und momentan und kann man denen einen Vorwurf machen, wenn man jetzt eher nicht so viel spielt und vielleicht auch mal Spiele gegen die Favoriten vielleicht ein bisschen auslässt, um den Schnitt nicht noch ein bisschen schlechter zu machen. Ich meine, Krefeld ist ja vorbildlich, die spielen ja so, weil die versuchen ja auch immer alles mit durchzuspielen.
Aber am Ende...
Köln hat ein bisschen Pech, weil die Spiele schon hatten. Ist es,
also bevor du auf so eine Schnapsidee kommst, jetzt den Playoff-Modus wieder auf Best of Three, was kein Eishockey-Fan, keiner will das sehen, zu reduzieren, dann lass doch wirklich den 14. und den 15. eine eigene Best of Five um den Abstieg spielen. Dann können es die beiden, die ganz unten landen am Ende, dann ist es nicht der Koeffizient, dann sollen es die miteinander austragen. Und gut.
Das eben genau, das wäre, aber ein Best of, ich denke, das sollte man aus der letzten Saison allen Widrigkeiten, die wir da hatten, mitgenommen haben, dass das
Dreck ist.
Beim Eishockey in Deutschland nicht das Format, das wie der Meister ausgespielt werden sollte. Auch wenn es Berlin gezogen hat und in der Nachbetrachtung natürlich, die waren von Spieltag 1 bis Spieltag bis zum letzten Spieltag oben und besser als alle anderen und sind deswegen auch Meister geworden. Aber das will ja wirklich keiner sehen. Außer der am Ende Meister wird, dem ist dann wurscht.
Na, ich glaube auch nicht, auch das nicht. Also wenn man so mit Berliner Fans gesprochen hat in der Sommerpause, ja klar haben die sich gefreut, dass sie Meister geworden sind. Aber auch die Berliner Fans haben gesagt, aber es war halt der Best of Three in der Corona-Saison und das hat trotzdem mal Geschmäckle, auch für die. Die sind auch in erster Linie Eishockey-Fans.
Ja. und du wartest ein ganzes Jahr hin, damit die Playoffs endlich losgehen und sagen, ah, in 2 Wochen ist schon wieder vorbei. Ja, nee. Bullshit, das ist scheiße, das wollen wir nicht mehr. Fertig.
Was wir wollen, ist ein volles Oberwiesenfeld und da sind wir eigentlich auf dem besten Weg dahin. Also 2 Drittel der Kapazität darf wieder gefüllt werden. Langsam aber sicher steigen die Zahlen, in dem Fall ist gute Zahlen, wieder an. Und dennoch ist etwas auffällig. Ich war jetzt ja selbst seit Oktober nicht mehr in der Halle. Das hat sich einfach nicht mehr ergeben. Ich freue mich da auf mein Comeback dann gegen Ingolstadt am heutigen Dienstagabend. Aber wenn man das Spiel gegen Mannheim so angeguckt hat, korrigiert nicht, bisschen mehr als 3.200 Zuschauer. Das ist für Corona-Zeiten in München wieder eine ordentliche Zahl. Und was ich sehr bemerkenswert gefunden habe, und korrigiert mich auch da bitte, wenn das anders gewesen ist. Aber mein Eindruck war, Sitzplätze gerammelt voll, aber Nordkurve immer noch erschreckend leer.
Ja, die Nordkurve hat Lücken. Das stimmt. Ich glaube, das hat aber mehrere Gründe. Also zum Ersten finde ich super, dass die Sitzplätze sich wieder füllen. Und auch im Süden drüben war es relativ voll. Und Nordkurve ist nicht so voll, wie man es gewöhnt ist. Aber ich glaube, das hat eben diverse Gründe. Ich sage mal so, es ist leichter auf dem Sitzplatz gesessen und applaudiert, als auf dem Stehplatz gestanden und gesungen mit Maske.
Ja, auch wir sind ja auch umgezogen an einen anderen Platz. Das heißt, also unser normaler Stammplatz in der Nordkurve war dann auch frei noch. Also
und weißt du,
so für alle, die immer gerne die Schals aufhängen und sagen, ich stehe schon immer da. Respekt, die Leute haben es gelernt, auch wenn kein Schal da hängt, dass man sich da nicht hinstellt, wenn ich da nicht stehe. Aber ihr dürft euch in Zukunft auch hinstellen.
Also da muss ich jetzt mal ganz deutlich sagen, auch wenn es in München Tradition, in Anführungszeichen Tradition ist, dass man sich mit Schals den Platz reserviert, ein bisschen affig ist es schon. Sorry, das muss ich jetzt einmal loswerden. Ich finde es immer noch ein bisschen affig. Irgendwie. Stellt es ja, euch hin, wo ihr euch hinstellen wollt. Bleibt es dann stehen oder teilt es euch auf? Aber so diese Handtuchmentalität, gehör mir doch auf, ganz ehrlich, also mich nervt es ein bisschen. Klar kann man freundlich fragen, ist er noch frei? Dann soll man aber bitte auch so ehrlich sein, ja, da ist noch ein bisschen Platz. Aber wenn ich dann sehe, was mir auch schon passiert ist, da kommen noch 3, dann kommen deren 2 und es passen definitiv eigentlich noch 4 hin. Da habe ich ein Problem mit.
Aber weißt du, das Problem haben wir ja nicht mehr. Also so voll wird es nicht, weil doppelreihig werden sie nicht stellen. Von daher, na, ich glaube, das Problem ist, also einmal eben die Massenthematik und das andere Problem ist halt, vielleicht hast du halt auch gerade das Pech, dass gerade der Virus ein bisschen durch unsere Kurve wandert. Und wenn dann einer was hat, dann die 5 anderen, die um ihn rumstehen, dann vielleicht auch vorsichtshalber daheim bleiben oder was, dann hast du halt sofort eine Lücke, die es zickst. Das sind alles Gründe. Es kommt aber auch wieder. Also ich bin felsenfest davon überzeugt und muss auch sagen, dafür, dass gestern so viele Lücken waren, immer noch in der Nordkurve und die Stammtrommler beide ausgefallen sind aus privaten Gründen und so weiter, war, finde ich, Stimmung echt okay. Eigentlich war sie sogar ziemlich gut.
Ich find okay, ziemlich untertrieben, weil die Stimmung war dem Spiel angemessen für mein Begriff deutlich besser. Also wir hatten schon vor Corona, viele vor Corona Spiele, da war die Stimmung deutlich schlechter als gestern.
Man sollte festhalten, es geht langsam aufwärts, ne? Und wir wissen auch, wenn man sich die Zahlen, also die Zuschauerzahlen der Deutschen Eishockey-Liga anguckt, es ist noch nirgendwo wieder auf einem Niveau, natürlich auch geschuldet der Obergrenzen, wie viele Menschen überhaupt in die Hallen dürfen. Aber da ist einfach eine Delle drin, das merkt man sportartenübergreifend. München hat es mitunter am dicksten erwischt.
Du, am Ende ist es aber vielleicht auch eine Geldfrage, wenn Leute 1,5 Jahre in Kurzarbeit waren. Und da überlegst du halt, gönne ich mir lieber Playoffs und lasse Hauptrundenspiel gegen Schwenningen aus.
Ja, vor allem, wenn du so viele Spiele innerhalb von kurzer Zeit hast.
Ja.
Weil ich meine, wenn ich jetzt zum Überlegen bin, oh, 20 Euro für einen Eintritt. Ja, ich weiß es. 19, es tut mir leid für einen Steher. 19 Euro für einen Stehplatz Eintritt. Geht vielleicht nur einmal die Woche. Wann gehe ich hin? Gegen Schwenningen oder gegen Mannheim? Also wenn es am Geld scheitert und es sagt mir jemand, ich suche mir absichtlich das gegen Schwenningen aus, dann würde ich da gerne nochmal so eine Grundsatzdiskussion über schönes Eishockey im Allgemeinen führen. Aber es ist...
Man muss aber auch ganz deutlich sagen, jetzt hat man mal wirklich, also das ist auch gut, dass wir es nochmal ansprechen, das waren jetzt drei Heimspiele innerhalb von, oder es sind jetzt drei Heimspiele innerhalb von 5 Tagen. Ne? Also das ist jetzt auch nicht ganz ohne. Und dann bin ich auch vollkommen dabei, es geht hier auch um ein paar Euro. Und für mich persönlich, muss ich nochmal hier die persönliche Schiene rausholen, Stadionbesuch ist etwas Besonderes. Und wenn du es inflationär hast, ist es halt nichts Besonderes. Oder ist, na, man muss sich die Zeit auch mal einteilen.
Ja, tatsächlich. Also wie gesagt, auch so Geschichten wie jetzt, spielst du ja Dienstag, Mittwoch. Ich glaube nicht, dass viel Münchner Anhang am Mittwoch nach Straubing fährt, wenn ich ehrlich bin. Nachdem am Dienstag jetzt erstmal ein Heimspiel ist und dann spielst du am Mittwoch dort und kostet alles Geld und schau mal auf die Benzinpreise. Also
ja. Ne? Und wir haben dann Ende März ja auch nochmal den Faktor, dass wir 4 Münchner Heimspiele in Folge sehen. Ja, das sind dann Mittwoch 23., Donnerstag 24., Sonntag 27., Mittwoch 30. Das ist auch nicht ohne. Und dann kommt am Sonntag, den 3.4. noch das letzte Heimspiel gegen Iserlohn dazu. Also schön, wenn die Mannschaft viel daheim ist, Stichwort Regeneration, ne, weil das Roadtrips sind auch nicht unbedingt immer einfach. Deswegen in der Hinsicht Stichwort Regeneration sehr wichtig. Das könnte im Saisonendspurt jetzt für München auch nochmal ein kleiner Vorteil sein. Ja. Aber das bitte auch im Hinterkopf behalten. Damit kommen wir zu unseren Shortcuts. Das sind eigentlich 2. Und das erste, da gehen wir jetzt zum unterklassigen Hockey. Gibt Kurioses vom Kooperationspartner, wo wir ehrlicherweise schon wieder ein bisschen den Kopf schütteln müssen?
Ja, also der SC Rissersee hat sich tatsächlich für die Playoffs qualifiziert.
Erstmal schön, Glückwunsch dazu.
Was ja cool ist.
Hat die erste Runde überstanden.
Im entscheidenden Spiel haben auch Zimmermann und Lindner unter anderem getroffen. Also man muss ja immer auch mal sehen, wir haben ja da so ein paar Jungs, die auch in unserem DEL-Kader schon das eine oder andere Spiel gemacht haben und jetzt beim Kooperationspartner weiter Erfahrung sammeln und so weiter. Und deswegen kann man da immer mal ein Auge drauf werfen, was da so in Garmisch passiert. Allerdings passiert es jetzt nicht mehr in Garmisch oder am Rissersee, sondern in Füssen.
Wie denn das? Was ist denn da los?
Weil nämlich der SC Rissersee sein Stadion jetzt in den Playoffs nicht mehr nutzen kann, weder für Spiele noch zum Training. Was damit zusammenhängt, dass am 26. bis 28. Juni in Schloss Elmau der G7-Gipfel stattfindet und man das Eisstadion deswegen jetzt zum Sicherheitszentrum umbaut, also anfängt damit.
Weil man auf Schloss, also ich habe mich ja schon öfters gefragt, warum man sich im abgelegenen, also Elmau ist schön, kein Thema, aber ja.
Darf ich, Eckel hat noch Assists gesammelt und Alavena hat einen Shutout gehabt, nur um hier die Münchner Seite in Gang zu machen.
Also, ja, danke, herzlichen Dank.
Abzuschließen, so. Ja.
Aber, ja, aber ganz ehrlich, also dann qualifizierst du dich, darfst schön Playoff spielen gegen... Ich glaube, die Hannover Scorpions, wenn ich es gerade richtig am Schirm habe. Und dann bauen die da dein Stadion um und du musst nach Füssen ausweichen. Und ich denke mir halt immer, weißt du, jetzt stellen wir sich das in einer anderen Sportart einfach mal vor. Und wenn wir von Oberliga reden, dann reden wir von dritter Liga. Jetzt stell dir mal vor, wir machen den G7-Gipfel in München und sagen dann, lieber TSV 1860 München, das ist schön, aber Grünwalder jetzt erstmal 3 Monate nicht mehr.
Ja. Aber das hat in Garmisch Tradition, dass du manche Spiele nicht in der eigenen Halle machst. Wir hatten das ja damals, als München in der Oberliga gespielt hat und Garmisch in der zweiten Liga gespielt hat, haben die ein paar Heimspiele in München ausgetragen, bei uns am Oberwiesenfeld. Und da kam dann auch so nebenbei die Dinge, ja, man kann ja auch einmal das Publikum ködern und Ding beim unterklassigen Verein, damit sie sich mal höherklassiges Eishockey öfters dann auch in Garmisch anschauen und dass sie dann rüberwandern.
Yeah.
Das war die Ansage damals. Also, ich weiß es nicht mehr, wann war das? Ich kann mich nicht mehr erinnern. War das andere G7-Gipfel? Irgendwas wurde da auch umgebaut, glaube ich, bei denen im Stadion. Und kurz danach haben wir ja die Ballhüpfer ins Stadion reinbekommen. Und
also, sei es wie es sei, wenn es bei uns passieren würde, so eine Nummer, mich würde es sauber nerven. Ja. Also, es ist jetzt nicht zu ändern,
vor, aber
es
darf mich einfach
sauber nerven. Also.
Bitte, ja, bitte, Sebi, was hast du gesagt?
Ja, stell dir mal vor, die würden bei uns wegen der Sicherheitskonferenz irgendwas umbauen und wir müssten Playoffs im Frenzelstadion spielen. Oder in Landshut oder so, weißt du?
Na, am Pulverturm spielen wir unsere Playoff-Heimspiele.
Oder in Rosenheim.
Jo.
Ja, nein, aber das ist doch einfach.
Aber, also wenn, dann bitte Rosenheim, weil ich meine, jetzt wäre ich richtig gemein, weil von Star Bulls zu Red Bulls.
Oi, da, hey, die Leute hören den Podcast morgen zum Frühstück, ne?
Das ist der Rausschmeißer. Dann mach mal, bevor wir jetzt mehr in Schmarrn kommen.
Du willst schneiden, du willst.
Nein, ich schneide das hier nicht. Ja. Dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt und das ist im Grunde die Vorschau auf kommende Woche, auf Folge 89. Denn da haben wir was ganz Spezielles vor und Sebi, eigentlich bist du mitunter der Auslöser, deswegen darfst du es feierlich ankündigen.
Eigentlich ist das Sven der Auslöser gewesen.
Ich meine, du bist der Packmas-Auslöser.
Also ja, nächste Woche oder ich bin jetzt von Freitag auf Sonntag unterwegs, um noch die zwei Auswärtsspiele in Köln und Wolfsburg fürs Fanradio zu übertragen und dann haben wir ja Connections in der großen bunten deutschen Eishockey-Podcast-Welt nach Wolfsburg und da habe ich dem Sven dann geschrieben, du, ich bin dann oben und dann er, wow, ich würde gerne mal mitmachen, kann ich mitmachen, mal Fanradio und dann so, ja gut, also das werden wir hinkriegen, stöpseln mir ein zweites Headset ein und das machen wir dann so, also ein bisschen jemanden dabei zu haben, der ein bisschen Einblick oder mehr Einblick hat auch in den Gegner, immer gern gesehen und dann kam man also ins Gespräch, ja, und eigentlich könnte man danach dann noch so einen Podcast aufzeichnen und ja, dann habe ich so ein bisschen überlegt, dann habe ich mir überlegt, oh, wir zeichnen auch immer Sonntag auf, dann gehe ich um 2 ins Stadion und dann zeichnen wir den auf und dann mache ich noch mit Sven den 3-on-3 Overtime, den man auch hier jetzt die Hörempfehlung nebenbei immer wieder hören kann. Und danach ruft der Weiß noch an und dann sollen wir hier auch noch einen Podcast für Packmas machen. Das wird zu viel. Und dann haben wir gesagt, okay, können wir uns nicht einfach zusammen funken und dann machen wir einen Podcast, also eine Aufzeichnung. Crossover. So.
Also das ist der crossoverigste Crossover, den wir bisher gemacht haben, weil er nämlich wirklich auf 2 Kanälen dann läuft.
Ja.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, da freue ich mich drauf. Das wird dann eine 4er-Stammtischrunde, das wird quasi Packmas Overtime. Und ja, launige Runde dann bei Packmas Podcast Folge 89 gibt es dann wieder am Montag. Und ja, freut euch drauf, wir tun es jedenfalls. Genau. Haben wir noch was vergessen an Shortcuts, Burschen?
Ja. Und zwar habe ich einen ganz wichtigen Punkt, den wollte ich noch hart abfeiern mit euch. Den habe ich vorher nämlich bei der ganzen Geschichte ums Bierauto nämlich vergessen. Und zwar sind da in der letzten Saison oder bis jetzt ist da ein Haufen Geld übrig geblieben. 700 Euro sind da übrig geblieben oder zusammengetrunken worden von den Fans vom Stadion. Und die sind jetzt einfach beim Spiel gegen Schwenningen am Freitag sind die dem EHC Nachwuchs übergeben worden. Also das ziemlich geile Nummer. Für alle, die nicht wissen, was das Bierauto ist oder sich dafür interessieren, da gibt's, glaube ich, ein Buch, 111 Gründe, EHC München und so, da steht das auch drin.
Dankeschön, Sebi. Vielen Dank.
Ja.
Gut, mit dem Hinweis aufs Bierauto und Podcast Folge 89 beschließen wir Folge 88, sagen, schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid beim Münchner Eishockey-Stammtisch. Lasst ein Like da, Facebook, Twitter, Instagram, dann verpasst ihr nichts, was wir hier treiben. Abonniert diesen Podcast auf allen Kanälen, vor allem bei Spotify und Apple Podcasts. Gerne eine Sternebewertung da lassen. Unter 5 machen wir es nicht. Ansonsten bleibt's gesundheitlich negativ, bleibt's mental positiv und das Wichtigste im Münchner Eishockey-Kosmos ist immer noch, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus.
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 Wir sind der Münchner IHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herz schlägt weiß und blau.